Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den Most Classic Podcast der Welt. Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir ist der Golem Guy mal wieder, a.k.a. Micha. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir haben dich schon eine Weile nicht mehr gehört. Wir saßen zuletzt zusammen auf dem Podcast-Sofa während der Gamescom. Aber stimmt. Heute haben wir so ein bisschen einen Feuerwehrdienst zu leisten. Wir müssen nämlich dringend über die PlayStation Classic reden. Und da habe ich mir gedacht, wer wäre denn da besser geeignet als der Retro-Guy von Golem? Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein kann. Ich bin tief im Thema drin. Selten habe ich mich so in das Loch fallen lassen der Recherche wie jetzt zu diesem Test. Es gibt viel zu sagen und auch viel Warnendes zu erwähnen.
Genau, da kommen wir gleich im Detail dazu, aber lass uns erstmal die Sache, über die es geht, heute überhaupt vorstellen, weil im Grunde ist es ein Grund zur Freude, denn die PlayStation Classic springt auf den Zug auf, den Nintendo begonnen hat, nämlich alte Konsolen auf Miniaturbasis wieder auf den Markt zu bringen mit vorinstallierten Spielen, was die ganze Sache ein bisschen einfacher macht für Leute, die jetzt vielleicht nicht so Retro-Fans sind wie du oder unser Micha, die einfach alle Konsolen auch zu Hause haben. Der Micha hat ja sogar irgendwie alle Konsolen noch irgendwie live angedockt. Also er hat dann so einen HDMI-Hub, wo er einfach seine Dreamcast irgendwie anwerfen kann. Ich müsste die irgendwo im Keller zwischen 13 Kartons suchen, bevor ich die wieder hier überhaupt anschließen kann. Und dann stellt sich ja bei Retro-Konsolen oft das Problem, ja Mist, mein neuer Fernseher hat ja bloß noch HDMI-Ports. Wie kriege ich denn da diesen komischen VGA-Adapter der Dreamcast irgendwie angeschlossen? Und bei der PlayStation 1 dürfte das Problem auch nicht so ganz einfach zu lösen sein. Alte Konsolen auf modernen Fernseher ist immer so ein Ding, oder? Das ist gar nicht so einfach.
Ja, bisher ist immer noch der beste Weg, bei der PlayStation eine Ur-PlayStation zu haben oder halt eine PlayStation 2. Mhm. Die hat ja auch die Chips der Ur-PlayStation drin und das Ganze dann per RGB an einen externen Skalierer wie den Framemeister oder das OSSC ranzuballern. Also da sind schon Kosten mit verbunden, wenn man die alten CD-Spiele noch mit dem Laser einlesen möchte.
Und dann kommt ja das zweite Problem dazu, die Konsolen werden ja auch nicht jünger, so wie wir beide.
Eben,
ja,
und vor altern, allem die Laser nicht.
Und vor allem die Laser nicht. Die PlayStation war ja schon zu ihren Lebzeiten, also ich sage jetzt mal, als sie aktuell war, war der Laser ja schon extrem
mein
anfällig.
Mein stand ewig immer vertikal. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast. Die laufen dann besser, wenn du die vertikal hingestellt hast, so wie man dann die PS2 ja standardmäßig zum Beispiel hinstellen konnte, habe ich das mit meiner PS1 auch machen müssen. Und Mod-Chips hat man ja auch immer so viel verbaut gehabt, die haben dem Laser auch nicht gerade geholfen, dann mit den schlechten Rohlingen.
Ganz genau. Und das Problem lösen diese Classic-Konsolen, in Anführungszeichen, das sind ja keine wirklichen Konsolen. Das sind kleine Plastikschächtelchen mit einem Emulator drauf. Auf das Detail kommen wir gleich. Genau, aber es sind halt kleine Chips, die einfach einen Emulator laufen lassen. Mit der Original-Hardware einer PlayStation hat es ja nichts mehr zu tun. Genauso wenig wie bei den Nintendo-Konsolen. So, jetzt kommt also dieses Ding auf den Markt, 99 Euro, ähnliche Preiskategorie wie auch schon das NES Classic und das SNES Classic mit 20 vorinstallierten Spielen. Und dann könnte man ja erstmal denken, cool, eigentlich eine ganz schöne Idee, wenn man irgendwie Bock hat auf Retro, seine alte PlayStation vielleicht nicht mehr hat, mit den Spielen einigermaßen klarkommt, dann wäre das ja vielleicht eine Investition unter den Weihnachtsbaum zu sagen, dann kann ich mal wieder so ein bisschen Retro-Feeling aufkommen lassen. Also grundsätzlich.
Zwei Controller vor allen Dingen.
Zwei Controller, genau. Also grundsätzlich ist dieses Paket ja nicht verkehrt, Micha, oder?
Ja, denke ich auch. Gerade durch die zwei Controller und wenn man, jetzt weiß man ja, was drin ist, wie gesagt, dieser Quad-Core auf ARM-Basis, das ist jetzt nicht die schlechteste CPU, auch der GPU-Kern, also die Grafikkarte, die bei dem System on a Chip drin ist, ist nicht zu schlecht, also die kann eigentlich mehr als genug. Und das zusammen mit den Controllern ist schon eine gute Sache. Jetzt können wir aber mal von mir aus direkt auch über die Controller reden. Das sind nämlich jetzt vielleicht nicht die besten Controller, um PlayStation-Spiele heutzutage zu spielen.
Hey, wie oft ich hier beim Ausprobieren den Analogstick gesucht habe, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe irgendwie GTA gespielt, Destruction Derby und so weiter. Wir kommen gleich nochmal ausführlich zu den Spielen. Mein Daumen ging automatisch immer ins Leere, als ich versucht habe, irgendwie den Analogstick zu suchen. Da kann natürlich die Original PlayStation nichts dafür. Das ist ja halt einfach so diese Muscle Memory. Aber die Controller fühlen sich irgendwie seltsam an. Ich weiß nicht, ob die damals auch schon so. Ich habe es nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber sie fühlen sich sehr dünn und sehr leicht an. Das sind schon die Originalgrößen. Das ist schon der Originalgewicht auch der Controller. Die wiegen, ich habe nochmal nachgeschaut, die wiegen tatsächlich 140 Gramm. Die Konsole selber wiegt 170 Gramm, ist kaum größer. Also die ist ungefähr ein Viertel so groß und hoch wie eine Original-PlayStation. kaum größer als so eine ausgestreckte Hand. Das ist echt schon putzig und süß. Steckt man einfach an den USB-Ladekabel, kannst irgendwie an die Steckdose werfen, kannst die sogar witzigerweise direkt an der PS4 eigentlich über einen USB-Port anhängen. Was ich besonders amüsant fand, dass die PS4 die PS Classic lädt. Und die Controller-Kabel sind ja auch einigermaßen lang genug. Das war ja bei dem NES ein Problem. Und dann steckt man die
1,50
einfach.
Geht so. Also hätte von mir aus sogar noch länger sein können. Das ist der einzige Unterschied zum Originalcontroller. Der war auch damals schon bei der Kabellänge ein bisschen spendabler. Aber ansonsten 1:1 das gleiche Design. Das Digitalkreuz hat die gleich guten Druckpunkte. Alles wird digital ausgelöst, gibt also gar keine analogen Knöpfe und natürlich auch nicht die erwähnten Sticks. Und die ersten Spiele waren ja auch nur darauf ausgelegt. Also für die wäre es theoretisch okay. Aber es sind ja nun in der Spieleauswahl einige Vertreter dabei, die Höchstbedarf haben an Rumble-Funktionen, die da auch fehlt, und Analog-Sticks.
Ja, das sind halt die alten Original-Controller. Und da hätte man vielleicht einfach den Schritt gehen können und einen alten und einen anderen Controller noch mit reinzupacken oder so, oder?
Das wäre sicher eine Möglichkeit gewesen. Ich denke, man hätte beide Controller mit Analog-Sticks und Rumble-Funktion ausstatten sollen für die Spieleauswahl, die da drauf ist. Ansonsten, denke ich mal, haben sie sich gedacht, ja, wir wollen das so einsteigerfreundlich wie möglich machen und das soll auch so aussehen. Und viele Leute sind ja, oder sag ich mal, Casual-Spieler sind oft abgeschreckt von den Analog-Sticks. Da denken sie gleich, ach, dann wird's wieder so komplex und ich kann das doch nicht, wenn das dann nur so auf halber Höhe gehalten werden muss. Also sollte es wirken und aussehen wie so was Spannendes, was die ganze Familie schnell machen kann. Und das tut
aber beim NES auch, und beim SNES war das ja kein Problem, weil die Spiele halt auch auf diese Controller-Steuerung ausgelegt waren. Ja. Da war ja nur das Problem, dass man eben das auch nicht anders in Erinnerung hat. Aber bei der PlayStation ist es halt einfach noch mal eine Generation später gewesen. Also auch die PlayStation war ja die erste große so richtige 3D-Konsole. Und da habe ich den jetzt schon schmerzlich vermisst. Das ist schon tatsächlich ein blöder Punkt irgendwie. Ja.
Gerade weil halt Rennspiele drauf sind und dann auch das Moderne. Also das erste Ridge Racer war zum Beispiel noch optimiert, genauso wie Gran Turismo fast optimiert war auf digitales Steuern. Aber sowas wie Metal Gear Solid, da brauchte man die Analog-Sticks, wenn man vernünftig schleichen wollte zum Beispiel.
Und es sind halt auch USB-Ports, also man kann da jetzt nicht einfach irgendwie einen moderneren Controller anschließen, oder?
Noch nicht, aber da kommen wir später zu.
Das Ding ist genauso wie beim NES und Super NES Classic nicht online angebunden. Also die Kritik, die ich da bei den beiden hatte, die werde ich jetzt hier natürlich auch sagen. Ich finde es schade, dass man das nicht irgendwie online noch auf irgendwelche Bibliotheken zugreifen kann. Also die Nintendo hatte ja diese Virtual Console, wo man diese ganzen alten Retro-Titel ja auch schon oft gekauft hat. Das ist jetzt bei der PlayStation nicht ganz so das Problem, aber auch da, wer hätte sich das ja durchaus angeboten, vielleicht einfach zu sagen, hier, geh mit dem PlayStation-Account, den du sowieso wahrscheinlich irgendwie hast, oder wenn nicht, leg ihn irgendwie an. Und dann kannst du dir noch irgendwie Spiele, die du in dieser Sammlung vermisst, dazu kaufen. Das hat Sony hier auch nicht gemacht. Ist natürlich klar, kostet in der Produktion natürlich auch deutlich mehr, dann da nochmal so einen Chip drauf zu machen, Menü zu bauen und alles und so weiter. Und du brauchst ja dann
und
auch
halt
irgendwie
Support.
Festplattenplatz und Support.
Support auf mehrere Jahre, den sie sich, glaube ich, nicht ans Bein legen wollten. Ja.
Genau. Aber ich glaube, im Nachhinein, da kommen wir nachher nochmal dazu, wären sie froh gewesen, sie hätten eine Online-Anbindung, damit sie das Ding patchen könnten. Ja. aber lass uns mal ganz kurz nochmal die Grundversion jetzt abdecken.
Ja, da möchte ich auch noch ganz kurz zu sagen, dass die Verarbeitung extrem gut ist. Also die Knöpfe sind nicht nur am Controller sehr gut und so wie man die von früher kennt, sondern auch an der Konsole selber sind die drei Knöpfe Open für das Öffnen der Klappe. Die öffnet sich hier nicht physikalisch, aber der Button funktioniert. Power geht, um sie einzuschalten, und der Reset-Knopf setzt das Spiel zurück, beziehungsweise öffnet das Hauptmenü dann immer wieder, wenn man in einem Spiel war. Und die Knöpfe haben einen sehr guten Druckpunkt und fühlen sich sogar sehr ähnlich an zu den Originalen von früher. Also da auch nochmal ein großes Lob, und auch die Verarbeitung hinten mit den Buchsen, das hat Sony insgesamt sehr gut gemacht.
Ja, und ich finde auch das Menü irgendwie witzig gemacht. Das erinnert an dieses uralte Safe-Menü aus der Original-Playstation. Ja, da kommt ja auch der Original-Ladescreen von der Playstation. Ja. Also man ist, wenn man das Ding zum ersten Mal ansteckt, sofort wieder irgendwie in der Zeit zurückgereist und fühlt sich halt sofort daran zurückerinnert. Also ich musste sofort daran an meinen alten Kumpel Frank denken, von dem ich die PlayStation damals ausgeliehen habe, die erste. Ich hatte gar keine eigene, habe sie mir ausgeliehen und wollte sie ihm gar nicht mehr zurückgeben, als ich dann Final Fantasy VII entdeckt hatte. Als ich dann von der Videothek ausgeliehen. Also so diese Erinnerungen, die waren halt sofort wieder da, in dem Moment, wo dieser Sound anging. Ja. Und das ist, also klar, das kann die Konsole schon erzeugen, dieses Retro-Gefühl, dieses wohlige Nachhausekehren. Und diese Buttons finde ich auch ganz cool integriert, weil der Open-Button ist gleichzeitig ein Disk-Wechsel-Button. Es gibt ja Spiele, die dann eben voraussetzen, dass du die Disk im laufenden Spiel wechselst und dann drückst du den einmal und kannst dann quasi die Disk wechseln. Und cool finde ich auch mit dem Reset-Button, dass du die Spiele jederzeit abspeichern kannst. Also du kannst mitten im Tekken-Kampf den Reset-Button klicken, kannst sagen, dann spiele ich jetzt halt eine Runde Oddworld oder Metal Gear und dann komme ich wieder zurück und kannst genau an der Stelle weitermachen. Das ist natürlich einer der Vorteile mit diesen Save-States, die Emulation, Retro-Emulation mit sich bringt. Das funktioniert schon ganz, ganz gut und ist schon ganz ein kleiner, witziger Vorteil.
Ja, also dahingehend erlaubt das die PlayStation Classic die Funktion, die der Emulator in der Theorie zumindest erlaubt. Und das ist in dieser Form der PCSX Rearmed, also ein für diesen ARM-Prozessor optimierter alter Emulatorkern, der ursprünglich mal 2003 entwickelt wurde und jetzt weiterentwickelt wurde, weil die ARM-Prozessoren ja immer, gibt es immer mehr von und immer modernere. Und der könnte eigentlich noch viel mehr, dieser Emulator, aber Sony nutzt nicht alle Funktionen. Also, dass wir nur einen von diesen Safe States haben, ist zum Beispiel eine künstliche Limitierung, die nicht nötig gewesen wäre.
Und davon das ist ein Open-Source-Emulator, den könnt ihr euch auch quasi direkt einfach so runterladen und selber quasi einen Classic nachbauen, wenn ihr wollt, wäre das möglich, weil dieser Emulator ist frei verfügbar. Und da gibt es ja etliche, also das ist ja nicht der einzige Emulator, den es gibt, der solche Features hat. Und wie du schon gesagt hast, finde ich es irgendwie seltsam. Es ist halt auch der Einfachheit halber, du drückst diesen Knopf und hast dann halt diesen Save State. Da gibt es kein Menü oder sowas, wo du irgendwas auswählen kannst. Und auch die ganzen Einstellungen, so Emulatoren haben ja normalerweise ganz viel Optionen. Also bei dem NES Classic gab es zum Beispiel auch noch so Darstellungsoptionen. Das fehlt hier irgendwie auch komplett. Da ist nichts dabei.
Es sind weder Scanlines da, die man jede zweite Zeile zum Beispiel kaschieren könnte. Damit die
Röhrenmonitor aussieht,
genau. Richtig, also davon haben sie nichts und es gibt auch keine andere Form der Weichzeichnung. Es ist allgemein bilineares Filtering aktiv, das bedeutet, es ist allgemein ein bisschen unschärfer, also nicht so scharf, wie die Videoausgabe ursprünglich war. Darüber könnte man jetzt auch streiten, ob das jetzt eine gute Wahl war, das zu machen, weil eigentlich, wenn man schon in den Pixel-Look geht, dann will man auch die Pixel scharf haben und nicht einfach noch so leicht blurry.
Das fällt vor allem negativ auf, finde ich auch. Also Rayman sieht tatsächlich jetzt schlechter aus durch diesen Blur, als es im Original aussieht. Selbst auf einem alten Röhrenmonitor hat man ein schärferes Bild als jetzt bei der Rayman-Emulation auf einem 4K-Fernseher. Das ist furchtbar. Also fast ein bisschen schade, finde ich, dass man da keine
Option hat. Auflösung haben sie insgesamt intelligent gewählt. Die ist bei 720p, also der Dreifachen der Auflösung, die die meisten PlayStation-Spiele damals hatten, also 240p. Mhm. Es gibt ein paar Spiele, die in 480i laufen, aber das sind im Endeffekt nur das Menü von Ridge Racer und Tekken 3. Mhm. Und von denen mal abgesehen, ist das schon eine gute Wahl gewesen, diese Auflösung zu wählen als Maximalauflösung, die dann ja auf 4K-Fernseher dann nochmal quasi vervielfacht wird, um nativ ein scharfes Bild zu haben. Aber wird halt kaputt gemacht durch das immer aktivierte bilineare Filtering.
Ja, kann man leider nicht ausschalten. Genau. Und auch so Rahmenoptionen gibt es auch keine. Nee, das hatte Nintendo auch. Die fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Das ist mir jetzt auch egal. Du hast halt immer auf dem breiten Bildschirm dann eben diese schwarzen Balken links und rechts. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das finde ich jetzt
nicht denke schön. Auch. Also da hätte man höchstens das als Zusatz anbieten können, weil auch das unterstützt der Emulator inzwischen. In der Theorie, ich weiß jetzt nicht, ob dafür diese Berechnung von 16:9 Bild links und rechts, die durch die Emulator-Szene inzwischen gepusht wird, ob das der Prozessor könnte, das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber das ist schon so in Ordnung, denke ich.
Ja, jetzt haben wir ja gesagt, der Prozessor ist eigentlich stark genug, um diese Spiele auch gut emulieren zu können. Emulation ist ja nicht immer ganz so einfach, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt, weil halt die Spiele sehr auf eine bestimmte Hardware optimiert waren. Laufen manche Spiele, je nachdem wie die programmiert wurden, besser oder schlechter auf Emulation, selbst auf modernen, starken PCs kann das noch ein Problem sein. Du hast gesagt, eigentlich müsste der Kern stark genug sein, um diese Spieleauswahl gut darstellen zu können, aber das ist leider nicht der Fall.
Genau, es ist jetzt nicht viel schwächer als das, was in dem aktuellen Raspberry Pi Version 3.0b ist das, glaube ich, verbaut ist. Der ist zwar schon noch ein bisschen schneller und besser optimiert, aber kein großer Unterschied. Und da läuft alles 1A wenn man da den RetroPie drauf spielt, das ist wirklich kein Hexenwerk, das kann man schnell machen und der Raspberry Pi kostet auch insgesamt irgendwie unter 50 Euro. Da spielt man drauf, bräuchte dann noch halt das BIOS von der PlayStation. Das ist ja immer so das Schwierigste, wenn man das Ganze legal machen möchte, dass man von seiner PlayStation das eigene BIOS quasi runterzieht.
Also das Betriebssystem, genau.
Genau, das Betriebssystem. Und davon abgesehen müsste das eigentlich passen. Und hier kriegt man das BIOS ja direkt von Sony legal mitgeliefert. Nur der Emulator ist halt nicht korrekt konfiguriert oder für die Spiele einzeln optimiert, sondern einfach so in einem Larifari. Ja, wir bringen sie alle irgendwie mal zum Laufen. Ja, das sieht gut genug aus. Jetzt kommt auch schon das Weihnachtsgeschäft. Jetzt muss das Ganze raus. Dann los damit.
Das ist echt ein bisschen schade, weil die meisten, die dieses Ding jetzt anschließen und kaufen, werden es wahrscheinlich auch ein paar Abende spielen und dann steht das Ding im Schrank. Also den wenigsten wird es, glaube ich, so konkret auffallen. Du hast dich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Auf den ersten Blick wirkt ja auch alles okay. Wenn man jetzt mal einfach nur so einmal quer spielt, bei manchen Spielen merkt man nicht, dass es irgendwie arg viel schlechter ist. Also Rayman läuft zum Beispiel sehr flüssig, sehr gut, aber wirkt halt auf einmal so ein bisschen matschiger. Aber da weiß man natürlich auch, wenn man jetzt nicht den direkten Vergleich nebendran hält, kann man sich jetzt natürlich auch nicht mehr so wirklich dran erinnern, sah das jetzt wirklich damals schärfer aus oder nicht. Ja. Ich habe auch mal kurz Destruction Derby reingeworfen, das lief ganz okay. Aber bei Tekken spätestens, da ist es mir auch aufgefallen, das fühlt sich an, als wären die irgendwie in Gelee, die Kämpfer, wenn man da kämpft. Und das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte gewesen. Also ich habe auch ein sehr ausführliches Testvideo angeschaut von den Kollegen von Digital Foundry, die das wirklich auch mit Framerate-Messungen und so auseinandergelegt haben. Und da bleibt dir die Kinnlade offen. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, dass es schlechter läuft. Das ist eine kleine Katastrophe, was die mit Tekken veranstaltet haben.
Ja, wir haben die gleichen Tests auch in unserem Artikel und Video durchgeführt. Also wer sich dafür interessiert, kann sich das bei uns auf der Seite angucken.
Bei Golem.de.
Genau, hier ist das folgende Szenario. Und zwar hat Sony auch noch bizarrerweise die PAL-Version genommen. Also die eigentlich auf 50 Hertz läuft und mit 50 Bildern pro Sekunde von Tekken. Und die wird aber jetzt auf der PlayStation Classic bei 60 Hertz ausgegeben. Das heißt, man hat da schon mal einen fluktuierenden und etwas, was gar nicht funktionieren kann, eine Ausgabe von 50 Hertz auf 60 Hertz, was schon mal schlecht ist. Und dann reicht die Performance nicht aus, um das Ganze bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde auszugeben. Also es gibt diese zwei Faktoren, die dieses Gefühl bei dir erzeugen, dass sich das alles wie in Gelee anfühlt und alles irgendwie nie dann passiert, wenn du es gemacht hast. Du kannst dich auch nie drauf verlassen. Wird es jetzt umgesetzt gerade, was du gesagt hast, was du eingegeben hast oder nicht oder kommt es später? Und das ist genau das, was hier der Fall ist. Und das ist natürlich eine kleine Katastrophe und wäre leicht zu verhindern gewesen.
Ja, vor allem, warum nimmt man, wenn man das auf 60 ausgibt, warum nimmt man dann nicht die NTSC-Versionen? Also ganz, 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 ganz kurz angedeutet, die europäischen Versionen, die PAL-Fernseher hatten eine andere Bildwiederholungsrate, nämlich 50, als die US- und japanischen Fernsehformate. Und deswegen gab es halt immer diese große Diskussion zwischen PAL und NTSC. Und Import-Menschen, die früher sich schon ausgekannt hatten, die haben schon immer geschworen auf die NTSC-Version, weil die PAL-Versionen immer auch diese schwarzen Balken manchmal hatten. Die liefen immer mit 16% oder irgendwie sowas, gell? 16,8%
weniger Speed, nicht immer, weniger aber
Geschwindigkeit, genau. aber oft. Und das war immer schon ein Problem, wenn man es im direkten Vergleich gesehen hat. Aber dass es jetzt so krass hier auffällt, ist schon sehr, wie soll ich da sagen? Also ich verstehe nicht, warum man sein eigenes Erbe so mit Füßen tritt. Das ist doch ein, also das Erbe von Sony, nämlich diese PlayStation, die gut in Erinnerung zu behalten, ja. Sie zelebrieren das ja auch mit diesem Werbeclip, der jetzt für die Classic gemacht worden ist, dass vorher gab es nichts und dann kam die PlayStation. Also Sie wollen ja eigentlich, dass diese Konsole die gute Erinnerung, die du an früher hattest, eigentlich auch weiterträgt und weiterbelebt und dass du vielleicht das anschließt und deinen Kindern zeigst, guck, so haben wir damals gespielt oder so.
Ja.
Und das hat ja bei den Nintendo-Konsolen hat das ja gut funktioniert. Und jetzt hier aber so eine halbherzige Version auf den Markt zu schmeißen, wo die Spiele sich schlechter spielen, schlechter aussehen und auf einmal Glitches und Bugs haben, wie bei Ridge Racer, die früher überhaupt nicht existiert haben. Da sind Soundfehler drin, da kommt auf einmal so ein Reverb-Hall dazu, der nie existiert hat.
Der hat schon existiert, nur ist er nicht einfach angeschaltet worden für Emulator, sondern war halt permanent in guter Qualität aktiv,
ja. Und das ist doch grausam, dass man sowas mit seinen eigenen Spielen macht. Das verstehe ich nicht, was da passiert ist.
Ich denke mal, die werden, also sie haben ja allgemein viel getestet auf der PlayStation Classic. Es gibt die Open-Source-Dokumentation, muss dadurch, dass sie Open-Source ist, ja öffentlich sein. Und du kannst halt einlesen, was sie alles auf der PlayStation Classic getestet haben. Da sind dann auch gute Titel wie Tomb Raider dabei und das eigene Gran Turismo-Titel, die man eigentlich jetzt auch erwartet hätte bei einer PlayStation Classic anstatt einem Rainbow Six oder Cool Borders oder was weiß ich. Und es ist ja auch nicht unmöglich, diese Spiele gut auf der Classic laufen zu lassen. Die haben das Ding nur am Ende nicht zu Ende entwickelt oder sind in Lizenzierungsprobleme gekommen, dass sie gesagt haben, nee, ich möchte, das soll so und so viel kosten, wir haben da jetzt keine Zeit mehr für, nehmt halt einfach das. Bei Tekken wäre jetzt zum Beispiel das Beispiel, da gibt es in der japanischen Version zumindest einen Charakter, der lizenziert war. Und wenn man den jetzt nochmal benutzen hätte wollen, hätte man wahrscheinlich Lizenzgebühren bezahlen müssen. Also hat man einfach die europäische Version genommen. da war der halt nicht drin und man hatte ein Problem weniger. Der Emulator selbst kann zum Beispiel auch, wenn er jetzt auf NTSC gestellt wird, dann spielt er auch die PAL-Version in der richtigen Geschwindigkeit ab. Und dann wäre das auch nicht mehr so ein großes Problem. Nur fehlt halt die Option standardmäßig in der Classic, um das kurz umzuschalten. Dann wären die ROMs nicht so eine riesige Debatte für die Leute, die sie jetzt so kaufen.
Eben, das Problem ist ja nur, dass der Emulator nicht diese Option dir anbietet, sie umzuschalten, damit es flüssig läuft. Aber das zeigt mir halt auch, dass das Ding nicht wirklich ausgiebig getestet wurde. Also die Sachen, die ihr jetzt gemacht habt, mit zum Beispiel die Framerate zu messen, das scheint ja dann dort niemanden interessiert zu haben, oder? Also dass man da jetzt mal irgendwie guckt, läuft das Ding flüssig? Also wenn selbst mir auffällt, der echt kein jetzt so ein Framerate-Messer ist, dass Tekken scheiße läuft, dann ist es doch kein Ding, was ich dann so auf den Markt bringen kann. Also da ist einfach die Quality Assurance.
Ja, oder gerade auch GTA. GTA
ist. Hey, Grand Theft Auto ist unspielbar. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe instant Kopfschmerzen gekriegt. Das Ding ruckelt dir mit 13 Frames pro Sekunde entgegen und ist eine absolute Frechheit. Ich habe das Spiel in so guter Erinnerung. Ich habe das gespielt. Bitte spielt es nicht. Behaltet es in guter Erinnerung. Spielt es irgendwo anders, aber nicht auf der PlayStation Classic. Ich liebe diese ersten beiden GTA-Spiele und die sind katastrophal.
Ja, auch da ist das Problem, 50 Hertz Ausgabe dann halbiert, aber ausgegeben auf 60 Hertz Performance reicht nicht aus. Du kommst, wie du schon gesagt hast, so zwischen 13 und 17 Bildern pro Sekunde da gerade raus. Auch das müsste man mindestens umstellen oder halt optimieren, sodass man da auf die 20 bis 25 Bilder der Ursprungsversion mal käme. Wobei auch GTA jetzt nicht ein PlayStation-Spiel ist, meiner Meinung nach. Das ist halt wegen des Namens da drauf. Ja, es ist schade, dass das nicht zu Ende gedacht wurde und vielleicht ein Jahr später einfach zum 25. Geburtstag dann auf den Markt gebracht wurde, weil so wie wir es jetzt haben, ist es out of the box. Sehr enttäuschend. Du möchtest aber bestimmt noch ein bisschen über die Software reden, bevor ich jetzt noch die Katze aus dem Sack lasse. Die habe ich nämlich, wie sich das noch alles lösen
lässt. Genau. Lass uns dann über die 20 Spiele reden, die dabei sind. Du hast schon gesagt, sie haben sehr viele Sachen ausprobiert. Natürlich war der Wunschkatalog der PlayStation-Fans, jeder hat natürlich so seine Favoriten, die auf so eine Retro-Konsole drauf müssen. Dass sie das nicht decken konnten, war klar. Wie du schon gesagt hast, manche Sachen funktionieren wegen der Lizenz nicht. Manche Sachen sind dann vielleicht irgendwie zu teuer oder gehören irgendwie jetzt woanders hin, wie auch immer tun.
Oder es kommt gerade wieder was raus, genauso wie Symphony of the Night. Da können sie das jetzt schwer damit draufpacken, obwohl es cool gewesen wäre. Aber hat ja gerade ein Re-Release, was selber noch mal 17 Euro kostet. Das ist dann alles denke ich mal, schon verständlich auf eine Art, auch wenn es schade ist, weil idealerweise sind diese Spiele dann alle damit drauf.
Wie gesagt, aber es gibt ja auch keine Möglichkeit, das irgendwie so nachzupatchen. Von daher ist das jetzt erstmal so, wie es ist. Es gibt eine unterschiedliche Version für Europa und Japan und USA ist, glaube ich, identisch mit der Japan oder mit der europäischen, das weiß ich jetzt
nicht. Mit der Euro-Version.
Also wir haben hier die Euro-Version. Sollen wir die Titel mal kurz einfach vorlesen?
Kannst du gerne durchgehen und wir können, wenn mal was dazu einfällt, können wir ja was, rufe ich rein.
Also ich bin alphabetisch jetzt mal und zwar Battle Arena Toshinden ist drauf.
Cool. Ist durchaus stellvertretend für die Marke an sich und war damals auch ein cooles Spiel. Jetzt ist es grafisch vielleicht nicht mehr so das Geilste.
Nee, aber das passt, finde ich, auch ganz gut dazu, weil das ist auch im allerersten Release-Video irgendwie zu sehen und gehörte schon auch so zu dieser ersten Werbekampagne dazu. Also von daher glaube ich für manche.
Ist auch übrigens auch PAL-Version, läuft also auch zu langsam.
Ja, ein Prügelspiel, falls ihr es nicht kennt. Also so ein Tekken-Ding. Cool Borders 2, hätte ich es nicht gebraucht.
Warum auch immer.
Da gab es deutlich bessere Snowboard-Spiele auch. Destruction Derby, finde ich, ist ein absoluter Pflichttitel. Also kaum ein Titel ist so für mich PlayStation wie Destruction Derby. Ist natürlich auch immer eine sehr subjektive Wahrnehmung, was man halt auf dem grauen Kasten damals gespielt hat. Destruction Derby gehört zu den Titeln, die mich damals total geflasht haben. Also von daher finde ich das sehr passend.
Das Schadensmodell war sicherlich wegweisend. Absolut. Das ist ja von den Leuten, die später dann Driver gemacht haben. Ja. Und das spürt man auch.
Also da hatte ich wieder sehr schöne Retro-Gefühle. Und die Version läuft auch einigermaßen okay, fand ich.
Ja, ist okay.
Final Fantasy VII, klar, absoluter Pflichttitel.
Groß.
Der gehört
da leider drauf. Mit kleineren Grafikfehlern und Soundbugs auf der PlayStation.
Aber kann man spielen.
Kann man spielen, ja.
Und wie gesagt, da hat jeder so viele Erinnerungen und so viel warme Gefühle an Final Fantasy VII. Ich glaube, das ist klar.
Hallo, ich heiße Avavi. Ja. Das hat gewisse Gründe.
Ach, es stirbt irgendwie. Grand Theft Auto, haben wir schon gesagt. Finde ich okay, dass er da drauf ist, aber ich habe den Analogstick natürlich sehr schmerzlich vermisst. Du hast schon gesagt, ist nicht zwingend ein PlayStation-Titel, aber vom Namen her, finde ich, passt es schon auch auf so eine Retro-Konsole, halt einfach mal diesen Urvater dieser großen Rockstar-Serie zu sehen.
Ja, wenn die Performance in Ordnung wäre, wäre das okay, ja.
Intelligent Cube ist so ein kleiner Geheimtipp, habe ich jetzt nicht mehr neu ausprobiert, aber sieht irgendwie ganz interessant aus.
Ist ein schönes, gutes Knobelspiel. Mhm. Also wie du schon sagst, ein Geheimtipp. War auch schon damals dann beliebt bei den Leuten, die viel importiert haben. Und das Spiel läuft gut und kann man durchaus spielen.
Was sagst du zu Jumping Flash? Ausrufezeichen?
Großartiges Spiel. Eins der, auch so ein kleiner Geheimtipp. Ich finde das auch nach wie vor grafisch vollkommen okay. Das läuft auch okay. Also das ist eins der Spiele, die ich jetzt gerne auf der PlayStation Classic nochmal gespielt habe. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Kennt kaum einer. Ist 3D-Jump'n'Run aus Ego-Perspektive und man sammelt Dinge ein im Level und kommt dann ins nächste. Ist wirklich
nett. Ist nett, aber so die allerersten 3D-Spiele, es ist schon harte Kost heute, das zu spielen. Also es geht schon noch, aber man muss schon sehr retro-affin sein, sag ich mal.
Okay, dann ist das wahrscheinlich bei mir einfach.
Ja, so. Da gehört ein bisschen Nostalgie auch dazu. Aber wenn man Retro-Spiele mag und sich einfach dafür interessiert, wie so die ersten 3D, es wirkt halt sehr rudimentär von der Grafik. Das ist halt einfach so.
Ja.
Auch Metal Gear Solid natürlich, aber der Name ist natürlich Programm. Das darf da schon drauf sein.
Das darf da auf jeden Fall drauf sein. Es wäre halt da schön gewesen, wenn man da den Rumble-Kram dabei gehabt hätte. Analogsticks hätten geholfen. Auch hier ist die Performance nicht ganz optimal. Mhm. Und das spielt ja sehr stark mit den Features der PlayStation. Mhm. Und da hier eine virtuelle Memory Card erzeugt wird, so eine Speicherkarte, ist da halt nur der Speicherstand von Metal Gear Solid drauf. Es gibt eine Szene in Metal Gear Solid, da ist ein Gegner, der guckt sich dann den Inhalt deiner Speicherkarte an und macht dann coole Kommentare. Das fehlt hier natürlich komplett, weil das halt keine anderen Speicherstände.
Aber dabei gibt es ja andere Speicherkarten, aber es wird halt für jeden Titel hier eine eigene virtuelle Speicherkarte angelegt. Und das finde ich schade, dass sie da auf solche Details auch nicht eingegangen sind. Psycho Mantis ist natürlich legendär, deswegen ist es auch cool. Aber eben der Rumble fehlt auch, gell? Das ist blöd.
Genau, er lässt deinen Controller wandern durch den Rumble-Effekt, auch das geht hier
nicht. Und auch die Rückseite der Packung findet ja Verwendung in diesem Spiel bei einer Szene. Und die gibt's hier auch nicht. Also das muss man ja auch dazu sagen. Die Handbücher.
QR-Code.
Ja, furchtbar, oder? Da kannst du dann so einen QR-Code anzeigen lassen in dem Menü. Aber die Handbücher oder so, da hätte man schon auch ein bisschen mehr Liebe zum Detail walten lassen können, finde ich.
Ja.
Na gut, Mr. Driller, auch ein witziger kleiner Titel, so ein Puzzle.
Läuft auf jedem Gameboy,
aber ist der jetzt so PlayStation-lastig? Hätte ich jetzt auch nicht.
Eigentlich überhaupt nicht, verstehe ich auch nicht. Also, Namco war groß auf der PlayStation, aber warum das da drauf muss, es ist ein gutes Spiel, ist es aber auch auf jeder anderen Plattform, auch auf dem Handy.
Ja, ist jetzt kein PlayStation-exklusiver Titel. Oddworld Abe's Odyssey war damals ziemlich geil, ist auch jetzt immer noch ein gutes Spiel. Wie war denn, ich habe es jetzt nicht, wie ist die Performance, kann man das gut machen?
Das kannst du okay spielen, ist so wie Rayman, würde ich sagen, vergleichbar.
Auch nicht ganz so scharf.
Ne? Kann man sich auf jeden Fall geben. War damals halt auch eine schon Sony-gebundene Marke und kam dann aber auch noch auf den PC, wäre es da lieber
nach. Genau, aber dadurch, dass es damals exklusiv war, passt es auch ganz gut hierher. Rayman, absolut. Ich fand es sehr amüsant, dieses alte Ubisoft-Logo mit dem Abstand dazwischen noch zu sehen am Anfang. Muss man sich auch wieder in Erinnerung rufen, wie lang das schon her ist. Und ganz klassischer 2D-Plattformer, super knuffig süß, ganz, ganz großartiges Spiel. Wahrscheinlich eines mit der besten auf dieser Sammlung. Kann man heute wunderbar noch so spielen, wenn es ein bisschen schärfer wäre. Aber ist sehr gut gealtert, finde ich. Das kann man noch sehr gut spielen.
Ja. Könnte man noch viel, viel besser spielen, wenn es nicht so viel Input-Lag hatte. Wie jetzt die Version hier. Weil die leidet genau darunter, dass man beim Springen, man möchte springen und dann manchmal passiert es direkt und manchmal eben nicht, weil das auch wieder mit den das angesprochene Problem mit den Versionsunterschieden.
Genau, aber einigermaßen spielbar, wenn man es nicht auf irgendeiner anderen Version
hat. Ja, genau. Es ist nicht so genau wie in Mario Lost Levels, deswegen ist es eher casual.
Genau. Und da vermisst man den Analogstick auch nicht, das lässt sich gut mit dem Digipad steuern, anders als Resident Evil, der Director's Cut.
Wieso doch? Das lässt sich gerade mit Digitalkreuz steuern. Ja. Resident Evil ist auch mit der Tank-Steuerung, also mit Digitalkreuz nach vorne, läufst du vorwärts und dann links, rechts. Das ist mit dem Analogstick sogar extrem schwierig zu machen. Es gibt dahingehend, ich glaube, irgendwas mit dem Intro stimmt da nicht. Wir haben wieder nicht die ganz komplett ungeschnittene Version jetzt auf der Version. Das finde ich persönlich nicht so dramatisch, aber ja, auch da ist was schiefgelaufen.
Eine kleine Überraschung, den man sich dann vielleicht jetzt mal in diesem Kontext anschaut, Persona Revelations.
Habe ich nie weit gespielt. Ja. Ich finde das erste Persona ziemlich schlecht.
Ja, also zur Erklärung, das ist das erste Persona. Kennt man jetzt natürlich die aktuelleren Persona 5 ja auch relativ aktuell. Habe ich auch nicht reingeschaut, aber ist jetzt einer von diesen Titeln, wo ich halt denke, habe ich damals nicht gespielt, vielleicht weil ich die Persona-Reihe halt inzwischen mag. Vielleicht lohnt sich da mal ein Blick, aber kann ich jetzt auch wenig zu sagen.
Ist, glaube ich, nur wegen des Namens drauf und um genau dieses Effekt hervorzurufen, den du jetzt hast. Ich kann es persönlich nicht empfehlen. Also ich habe 3-4 Stunden reingespielt und finde es extrem langweilig. Die Sachen, die auch gut sind und stellvertretend wurden für die Persona-Reihe, sind da so dermaßen rudimentär und direkt quasi erzählt, dass es nicht den gleichen Charme hat, wie das selber rauszufinden. Also gerade die Charaktereigenschaften von anderen.
Wie war denn die Rezeption damals? Als es neu war?
Auch sehr durchwachsen. Okay. 60 bis 70.
Also dann ist ein ganz klarer Fall von den Namen wollen wir auf der Packung haben. Ridge Racer Type 4, klar, der
großartig,
kaum ein Titel,
eines der besten Spiele aller
kaum Zeiten. Ein Titel steht so für PlayStation, für die erste Generation wie Ridge Racer. Ja.
Genau, ich hätte mir am liebsten Ridge Racer 1, Ridge Racer noch dazu gewünscht, also 1, 2, 3.
Aber nur wegen des Raytracing-Running-Gags, den wir haben, oder?
Genau, nur deswegen. Nein, die Spiele sind alle großartig. Und hier ist halt das Witzige, sie hätten Ridge Racer 1 draufpacken können und es wäre kein Problem gewesen mit der analogen Steuerung, beziehungsweise der digitalen Steuerung, die ja jetzt nur gerade vorhanden ist. Aber gerade Ridge Racer Type 4 hat halt extrem gut die Analog-Sticks genutzt und dann auch diese speziellen analogen Controller für Ridge Racer, die es gab. Die laufen in der Theorie sogar auch mit dem Emulator, wenn man sie anstöpselt. Aber so wie es ist, kann man das nur ganz schlecht steuern und es ist furchtbar. Und Ridge Racer Type 4 gehört zu den Spielen, die am miserabelsten auf der Classic laufen. Da ist der Sound schlecht, wie du schon gesagt hast, diese Soundfehler mit dem Reverb. Die Performance schwankt hin und her, was das Driften extrem schwierig macht. Und das muss halt auf die Millisekunde genau sein in diesem Titel.
Ja, ich meine, das lebt ja davon, dass es damals sich schon so richtig, richtig gut angefühlt hat, wie eins der modernsten Rennspiele halt damals gewesen. Waren ja alle völlig hin und weg zurecht. Und das fühlt sich jetzt richtig kacke an, auf dieser Classic zu spielen. Macht echt überhaupt gar keinen Spaß. Ja. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. So ein Tetris mit
statt einem richtigen Street Fighter.
Auch nur wegen des Namens dann. Also Super Puzzle Fighter ist schon eine lustige Serie, ist halt Tetris, zwei Personen Versus-Modus mit Street Fighter-Charakteren, die so in so einem niedlichen Comic-Stil daherkommen. Ist schon ein gutes Spiel, aber natürlich fehlt hier ein Street Fighter, klar.
Ja, und also es ist eher so Puyo Puyo-mäßig, aber es ist auf jeden Fall so ein einfaches Knobelspiel, das durchaus Spaß macht und ist schon auch okay.
Ja. Kann man gebrauchen, auf jeden Fall. Gerade weil zwei Controller auch dabei sind. Ein ganz putziger Titel. Was sagst du zu Siphon Filter?
Großartiges Spiel. Auch da fehlt der Analogstick. Ja. Und zwar richtig derbe. Fürs Zielen und auch Laufen. Ansonsten ist das war früher ein Geheimtipp. Jetzt ist es spielerisch schon stark abgelöst. Gerade das Action-Genre hat sich da ja sehr stark weiterentwickelt. Mir macht es immer noch Spaß, weil ich es früher viel gespielt habe, aber ich glaube, das macht heutzutage den wenigsten Leuten Spaß, die das Original halt nicht kennen. Von daher eher vernachlässigbar. Aber ich finde es schon cool, auch für die Marke stellvertretend gehört Seifenfilter für mich durchaus dazu. Hatte ich auch auf meiner privaten Wunschliste.
Mhm. Tekken 3 natürlich auch. Das ist klar, ja, dass der da drauf sein muss. Ist auch im Prinzip unkaputtbar. Also man findet sich ja sofort zurecht, wenn es halt gut laufen würde. Über die Performance-Probleme haben wir ja schon gesprochen. Auch sehr schade, genau, dass halt gerade ausgerechnet diese zwei Vorzeigetitel, Ridge Racer und Tekken, nicht gut laufen. Ich glaube, man könnte vieles verzeihen, wenn halt diese zwei Titel einfach super flüssig und gut laufen würden. Naja.
Das stimmt.
Dann Tom Clancy's Rainbow Six, hattest du schon angesprochen. Ein Titel, den wahrscheinlich niemand erwartet hätte auf dieser Liste und der da auch ehrlich gesagt nichts verloren hat.
Da hat Ubisoft, glaube ich, den Launch irgendwie querfinanziert. Das ist so ein Quatsch.
Das war ein Blödsinn.
Also anders kann ich mir
das hat doch damals auch keiner gespielt auf der PlayStation. Also was soll das denn da? Ist es auch nur wegen des Namens drauf, weil halt Rainbow Six gerade wieder so ein wichtiger Titel für Ubisoft geworden ist. Aber ich finde eher im Gegenteil, wenn man den jetzt spielt, bekommt man keine Lust auf die Marke.
Überhaupt nicht, nein, nein. Auch da fehlen die Analogsticks für vernünftiges Zielen. Also da, guckt man hoch und runter mit den Schultertasten, das muss man sich mal vor Augen fühlen. Da hätte ich eher Kingsfield oder so drauf gepackt.
Twisted Metal ist dagegen aber wieder eine gute PlayStation-Assoziation, fand ich.
Ja, ja, spielt sich leider performancemäßig auch ganz furchtbar, meiner Meinung nach, aber ist natürlich ein starker PlayStation-Action-Titel von damals, glaube ich, noch David Jaffe gemacht, der dann später danach God of War gemacht hat.
Und last but not least mit W, Wild Arms, der letzte Titel der Auflistung.
Großartiges Spiel, in 2D gehalten, das Rollenspiel, und selbst das ruckelt wie Hulle.
Ja, ist halt so. Sehr, sehr schade, aber passt trotzdem da gut hin, oder?
Vom Namen, von allem her. Wild Arms ist eine hervorragende Rollenspielserie und ich finde den ersten Teil, ja, hat einen ganz eigenen Charme. Der ist zusammen mit dem dritten Serienteil mein Liebling und hat hervorragende Musik. Oh, zwar nicht ein Xenogears, was ich noch lieber darauf gesehen hätte, wie so andere Suikoden 2, zum Beispiel auch eine Strategieperle, die ich gern gesehen hätte. Also Potenzial für andere tolle wären auch da gewesen, aber Wild Arms ist auch ganz spitzenmäßig.
Als dann die Meldung kam, dass es eben insgesamt 36 Games in der Liste da auftauchen im Source Code, die getestet wurden, da musste ich mir schon eine Träne verdrücken. Also da waren Sachen dabei wie Tony Hawk's Pro Skater, Driver, Medieval, Tomb Raider, Silent Hill und Parasite Eve. Also das sind genau die Titel, die man dort eigentlich gerne gesehen hätte. Unter anderem, natürlich hat, wie gesagt, jeder noch so ein paar andere Wünsche.
Crash Bandicoot.
Genau, natürlich, absolut. Warum die dann alle nicht dabei sind, klar, wie gesagt, haben wir ja schon spekuliert, kann man auch nicht mit Gewissheit sagen, warum. Was sagst du denn aber jetzt zu der Liste, die da ist? Jetzt mal angenommen, das würde gut laufen, ist sie trotzdem ein bisschen durchwachsen, oder? So ganz happy bin ich mit der Liste oder nicht?
Genau, wie du auch sagst, sehe ich das auch. Also die ist okay und da sind halt ein paar Vollaussetzer dabei, die sich in dem Maße zum Beispiel Nintendo gefühlt nicht geleistet hat. Da gibt es dann auch ein Spiel oder so, das, wo man sich fragt, okay, hätte jetzt dieses Kirby-Pinball da drauf gemusst oder sowas. Aber insgesamt ist die Qualität oder da eigentlich durchweg besser gewesen. Und hier wären so viele Titel, also, dass man das ohne Gran Turismo rausbringt, das finde ich schon echt fast ein hartes Stück.
Vor allem, das ist ja dann nicht mal so ein großes Lizenzproblem, wenn wir über Marken reden, die halt PlayStation komplett exklusiv bis heute sind. Also bei einem Tomb Raider verstehe ich's. Das ist halt einfach dann auch irgendwann Microsoft exklusiv gewesen, ein Jahr lang und so weiter und so fort. Tony Hawk ist ein unglaubliches Lizenzdilemma mit den Soundtracks, das verstehe ich auch. Aber Gran Turismo? Ernsthaft? Also an der Performance, dass es schlecht läuft, daran kann es ja nicht gelegen haben, weil das haben sie bei den anderen Titeln ja auch gemacht.
Ja, also und auch Gran Turismo ist jetzt eins der am besten optimierten Spiele in jedem Emulator, weil da die Fans halt ewig dran rumgewerkelt haben, dass das gut läuft. Also da gibt es im Endeffekt keine Entschuldigung für. Das ist, da wollten sie mit so wenig Aufwand wie irgendwie möglich halt Geld verdienen. Anders ist das nicht zu erklären. Ja. Auch das Resident Evil 2 fehlt. Kann nur damit erklärt werden, dass sie halt jetzt bald Resident Evil 2 das Remake rausbringen und doch bloß nicht will, dass das jetzt noch einer durchspielt und dann nicht genügend Lust auf das Remake hätte.
Ja, sehr schade. Also von daher, wenn jetzt alles technisch okay wäre, würde ich selbst dann sagen, naja, muss man nicht unbedingt haben. Ich würde mir da eher ein Raspberry Pi selber ein bisschen basteln, wenn man das irgendwie möchte. da gibt es irgendwie schönere Varianten, bessere Varianten. So wie es jetzt sich darstellt, würde ich sagen, auf gar keinen Fall kaufen. Also wenn man, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, das anders zu machen, ist es kein gutes Produkt geworden, leider.
Und das bete ich ja schon seit 2-3 Jahren jetzt runter. Im Endeffekt hätte man halt am Anfang schon sich den Raspberry Pi zusammenbauen können. Der kann ja nicht nur eine, sondern alle Konsolen dann.
Ja. Also nicht gut geworden, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall noch reden über das Dilemma, was dann nach Release passiert ist. Nicht nur, dass die Leute sich dann über die Performance gewundert haben, sondern eben auch über die Wahl des Emulators, hast du ja schon gesagt. Da hätte es auch bessere Alternativen, glaube ich, gegeben. Und dann wurde es völlig absurd. Erklär mal.
Ja, also ein paar YouTuber, Hacker, /Hacker haben rausgefunden, dass sie mit dem Keyboard, das sie angeschlossen hatten an die PlayStation Classic, das war ein Corsair K95, was die benutzt haben, mit dem Druck auf die Escape-Taste in das Debug-Menü kommen und damit dann auf einmal alle Versionen der Version entsprechenden PCSX Rearmed-Optionen da vor sich hatten. Das heißt, so lassen sich dann die Regionen wieder umstellen. Du kannst die PAL-Spiele zum Beispiel auf NTSC abspielen und das läuft absolut tadellos dann in der korrekten Geschwindigkeit. Nicht auf vollen Speed, weil der Emulator noch nicht perfekt konfiguriert ist und optimiert ist für das Spiel, aber zumindest die Bildrate und die Version sind wieder richtig und stimmen damit überein, was die Konsole ausgibt.
Völlig absurd.
Ist völlig absurd.
Also, ihr müsst euch das mal überlegen.
Ich habe das nicht geglaubt. Ich sage das direkt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das gesehen, dachte, das ist ein Fake. Mhm. Und das, was ich dann halt machen muss, als integrer Journalist, ich habe mir diese Tastatur bestellt.
Und es geht wirklich nur mit der, oder wie? Das verstehe ich nicht.
Es gibt zwei Modellen von Corsair, mit der K70 und K95. Angeblich soll auch ein Logitech-Modell laufen. Und ein paar Leute auf Reddit haben geschrieben, wenn man den passenden USB-Switch dazwischen schaltet, geht's auch.
Das was hängt ist denn das für ein absurd? Also ich will jetzt nicht ins Detail, aber was ist denn das für ein absurdes Ding?
Lass uns ins Detail, das ist das Schöne. Ja. Und zwar, während des Testens wurde es wahrscheinlich so gemacht, dass das Gerät, was beim Testen dran war, einen gewissen Power-Draw hatte, also Strom weggenommen hat. Mhm. Und wenn du jetzt ein Gerät anstöpselst an den USB-Port 1 oder Port 2, wo die Controller auch rankommen, das genau den richtigen also genau den richtigen Energiebedarf hat, dann denkt die Konsole, sie ist jetzt im Entwicklermodus. Und dadurch geht das dann mit der Escape-Taste, dass du...
Das heißt, sie haben das in Anführungszeichen damit geschützt, dass der Entwicklermodus da irgendwie abfragt, wie viel Power zur Verfügung ist, oder wie?
Sie haben hier jetzt in diesem Fall nicht die Zeile gelöscht, die diesen Entwicklermodus nicht davon abhängig macht, ob gerade das Keyboard dran ist, was genau die richtige den Energiebedarf nimmt, oder das Messgerät, was gerade irgendwie testet, ob die CPU die richtigen Cycles ausgibt und sowas. Also da gibt es ja solche Geräte, die du da dann anstöpselst an solche Motherboards. Die genau das auslesen. Und diese Corsair-Tastaturen und Logitech-Tastaturen oder USB-Hubs haben halt genau diesen Power-Draw und deswegen funktioniert das dann mit dem Druck auf die Escape-Taste.
Ist völlig absurd. Und so ein Debug-Modus ist natürlich wichtig zum Debuggen, logisch. Hätten sie mal ein bisschen häufiger nutzen können. Aber das in einem Retail-Produkt drin zu lassen, ist für Sony natürlich auch der absolute Super-GAU, weil das öffnet Hackern natürlich Tür und Tor.
Weiß ich nicht, ob es ein Super-GAU ist. Es ist eigentlich jetzt doch die Rettung. Weil genau dadurch wird jetzt Folgendes passieren. Du kommst halt so ran, und das ist jetzt auch schon passiert, du kannst jetzt deine eigenen Spiele draufladen.
Mhm. Aber das meine ich ja mit GAU für Sony.
Ja, aber wenigstens gut für den Nutzer und Käufer, weil die kriegen jetzt noch Wert aus ihrer Anlage oder wie auch immer du das Ganze nennen willst, wenn du dir so ein kleines Museumsstück kaufst. Du kannst es jetzt praktikabel nutzen, den Emulator richtig korrekt konfigurieren und das Ding dann nutzen wie einen Raspberry Pi. Mhm. Und dann ist es schon wieder ganz cool. Dadurch, dass das auch die USB-Buchsen vorne hat, wird es relativ einfach sein, Treiber draufzuladen für den DualShock 4, also die aktuellen PlayStation 4 Controller, um damit dann eigentlich alles so zu spielen, wie du möchtest. Und Sonys BIOS kriegst du ja quasi mitgeliefert. Also
stimmt,
so
das
hast
ist ja sogar legal.
Dann.
Das
richtig, und es gibt sogar, das haben sie umbenannt, das heißt irgendwie ROMW.ISO. Und das ist halt das BIOS, was sie dir jetzt mit dem PlayStation Classic quasi, was du kaufst.
Also genau, das gehört dir ja dann. Das finde
halt
ich
okay
ist, das glaube ich auch. Also wir sind jetzt keine Anwälte, wir können da nichts zu sagen, aber es klingt ja so, dass durch den Kauf darfst du das ja natürlich auch benutzen. Du musst natürlich dann auch noch.
Du musst ja auch das BIOS von deiner alten PlayStation runterziehen. Also, das habe ich früher über den Memory Card Trick halt machen müssen, sodass ich immer mit mir im Reinen bin. Und jetzt hat man halt noch so ein Universal-BIOS, was natürlich auch eine coole Sache ist.
Genau, die Spiele musst du natürlich auch im Original besitzen, um Backups legal zu machen. Das ist ja diese legale Variante. Und dann kannst du die aber wirklich da theoretisch draufschmeißen und alles abspielen. Läuft es denn dann auch performanter? Also, hat man dann vollen Zugriff auf den Emulator und kann den quasi auch patchen oder wie sieht das?
Nur mit dem Keyboard hast du diesen Zugriff nicht. Mhm. Du hast den Zugriff dann, wenn du, also es gibt jetzt inzwischen schon den Sideload, dass du halt die PlayStation Classic mit deinem PC verbinden kannst und dann Images reinladen kannst und auch Emulator-Konfiguration. Mhm. Das funktioniert also nicht nur, wenn du dir das Keyboard kaufst, was übrigens mehr kostet als die PlayStation Classic. also damit kannst du nur umstellen, zum Beispiel NTSC und PAL und das quasi dadurch korrigieren. Ja. Das lohnt sich nicht. Also ich sage, mach das nicht, Leute. Das habe ich gemacht, weil ich das halt beruflich machen muss, aber das ist nicht wert, das dafür zu machen.
Ja gut, man kriegt eine Tastatur noch dazu, die schön klickert.
Ja gut, wer sich jetzt gerade eine mechanische Tastatur kaufen wollte, der kann das jetzt vielleicht machen. Vielleicht sind die Dinger ja bald alle ausverkauft.
Geil, genau. Wie damals dieses, was war es, PlayStation Modem? Nee, Dreamcast war das, glaube ich. Da gab es mal so ein Modem und auf einmal waren diese Modems ausverkauft, obwohl nur ein Spiel dieses Modem gebraucht hat, weil man damit irgendwie auch irgendwie ROMs drauf spielen konnte oder so.
Ja, war mit der PlayStation ganz genauso. Die Network-Adapter und so sind jetzt alle extrem große Sammlerobjekte, weil du dadurch halt immer per LAN-Kabel quasi Sachen reinspielen kannst.
Gut, aber im Endeffekt, Michi, lohnt sich's nicht, oder? Ich meine, wenn du so ein Bastler bist, um dann dieses Ding quasi so aufzubohren, sag ich jetzt mal, damit es irgendwie gut läuft, damit da auch deine private Sammlung läuft, dann kannst du doch gleich irgendwie einen Raspberry Pi irgendwie bauen und machen und tun, oder? Also deswegen jetzt dann. Na gut,
dann fehlt dir halt wieder das BIOS. Also ich denke schon, dass das Gerät jetzt einen gewissen Reiz entwickelt hat, dadurch, dass es jetzt so leicht und schnell gehackt wurde. Mhm. Dadurch kommst du halt legal quasi sozusagen an das BIOS, falls du es halt nicht hast oder eine alte PlayStation hast, von dem du es dir selber teuer mit Zusatzmaterialien runterziehen müsstest. Mhm. Du kannst ja nicht das von einem Freund nehmen oder so. Von daher finde ich es schon nicht unattraktiv. Es ist halt schwer dahingehend, dass Sony ja nicht geliefert hat und einem eigentlich den Stinkefinger gezeigt hat, von wegen, wir wollen nur eure Kohle, kauft und stecken aber keine Liebe rein. Und jetzt müssen quasi externe Menschen und Hacker das Gerät retten, damit es überhaupt irgendeinen Wert und Nutzen hat.
Du, das ist halt wie bei Bethesda-Rollenspielen, oder? Also.
Ja, genau. Es gibt auch diesen geilen Tweet irgendwie, Sony hatte Bethesda engagiert, um sich um die Entwicklung der PlayStation Classic zu kümmern.
Gemein, ja. Aber erinnert schon so ein bisschen daran, ja.
Ich will auch noch eine coole Anekdote. Du kannst jetzt sogar das so externe CD-Laufwerke anschließen an die PlayStation Classic und dann deine Original-CDs da reinlegen und diese Images laden. Das geht auch.
Ah, okay. Ja, gut. Theoretisch kann man das machen, ja.
Also, das ist halt auch eine Form von Spaß, die ich jetzt damit habe und hatte im Test. Das soll jetzt aber nicht wie Werbung gelten. Es ist meiner Meinung nach immer noch besser, sich die Original-Hardware zu kaufen, weil der ARM-Chip in der PlayStation Classic jetzt nicht ideal ist. Ja. Oder halt mit einem Raspberry Pi das Ganze zu machen. Mit dem RetroPi 3.0b, wie gesagt, da läuft das Ganze super. Oder man spielt es einfach auf dem Mac oder PC. Da läuft das Ganze schon seit Jahren absolut sehr gut.
Die Emulatoren meinst du, genau.
Die Emulatoren, genau. Da muss man sich das BIOS halt über den Memory Card Trick selber holen.
Ja. Na gut, also im Endeffekt bleibt das Ding einfach ein kleines, hübsches Plastikding, weil ich finde, es sieht schon sehr süß aus. Also wenn man das halt irgendwie mag, nicht so ein Raspberry Pi da irgendwie unterm Fernseher zu haben, sondern halt so eine Mini-Variante der PlayStation, dann ist es schon sehr putzig. Wie gesagt, für Bastler hat sich da jetzt noch ein bisschen was getan oder für Fummler.
Ich würde es auch nur für die empfehlen. Genau. Also Leute, die wie ich jetzt Spaß daran haben, daraus irgendwann die ultimative kleine Mini-HDMI-PlayStation zu machen, die können sich das ruhig noch kaufen. Aber alle anderen sollten das eigentlich nicht unterstützen, dass das out of the box halt dermaßen beschissen läuft.
Genau, finde ich auch. Leider nicht gelungen. Gucken wir mal, ob es vielleicht für die, Neuauflage wird da, glaube ich, nicht mehr kommen. Also du hast schon gesagt, zum 25-jährigen Jubiläum vielleicht eine neue Edition mit DualShock und besserem Emulator und einer besseren Spielauswahl. Aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Das war jetzt so ein schneller Cash-Grab vor Weihnachten. Das wird sich jetzt irgendwie nicht
erinnern. Ja, das ist das, was es auch für mich so diesen bitteren Beigeschmack halt leider macht.
Na gut, Dann warten wir auf das N64 Classic, bevor wir dann darüber schimpfen.
Hoffentlich müssen wir nicht schimpfen, aber ja.
Hältst du es für realistisch? Was ist deiner Meinung nach die nächste Classic? Also ist das jetzt ein Trend, der anhält, oder hat sich das jetzt erledigt mit dieser
Generation? Also wir kommen ja langsam mit den Generationen, holen wir zu schnell auf. Ja, ja. Es ist ja nicht jedes Jahr eine neue Konsolengeneration entstanden. Eine PS2 Classic ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg, einfach weil da die Emulation bis heute sehr schwierig ist. Ja. Das vor allen Dingen, ja, also das kriegst du eigentlich auch am PC noch nicht so hin, dass das 1:1 so läuft wie damals auf der PlayStation, deswegen ist das, also auf der Originalhardware, deswegen halte ich das für sehr weit entfernt. Dreamcast auch ganz schwierig, weil das halt diese Arcade-Hardware war, Sega auch vom Support da ganz schwierig ist und keine Manpower hat, da wird erstmal nichts kommen und ich glaube, das N64 Mini hat Reggie Fils-Aimé letztens offiziell dementiert.
Ja, das glaube ich auch nicht. Das eignet sich nicht so gut dafür wie die anderen beiden Versionen. Auch wenn die Emulation da sehr weit fortgeschritten ist.
Das stimmt.
Die ist ja also sehr gut, aber
würde man hinkriegen.
Die Spiele waren halt auch irgendwie schwieriger heutzutage nochmal so zu vermitteln. Also wenn ich
aber komm, so ein Wave Race, Mario 64, Banjo-Kazooie.
Ja, da gab es tolle Golden Titel.
Und schon hast du absolut tolle kleine Minigames.
Ja klar, aber Turok ist eine einzige graue Matschwüste.
Das stimmt. Ja. Mit einer Sichtweite von Nebel, Wand im Winter.
Aber klar, Wave Race ist großartig. Was sagst du zur Xbox Classic? Das wäre doch noch eine Alternative jetzt, oder?
Das macht Microsoft. Also da würden sie sich ein bisschen selber ins Bein schneiden, weil sie ja selber gerade diese Rückwärtskompatibilität mit der Xbox gepusht haben, wo wieder zu wenig passiert aktuell. Da haben sie wieder den Mund so voll genommen.
Nö, kommen doch jeden Monat irgendwie Titel.
Von der Original-Xbox?
Nee, von der 360 natürlich.
Ja. Von der 360, aber es kam ja sogar das Xbox 1-Projekt, das sie gestartet haben, dass da Crimson Skies zum Beispiel super läuft. Und da kam jetzt wieder lange Zeit nichts. Das finde ich immer schade, wenn es einfach nur für Headlines missbraucht wird, so eine Aktion, anstatt sie halt durchzuziehen.
Ja.
Von daher kann es durchaus sein, dass die auch mal sowas bringen. Eigentlich passt es aber nicht in deren Marketingplan.
Nee, auch in die Strategie, wie du schon gesagt hast, die stellen sich ja gerade so auf und das muss man ja denen auch wirklich positiv anrechnen, dass die Xbox One X oder One eben auch diese Backwards-Kompatibilität hat. Ich finde das ein sehr, sehr cooles Feature. Ich habe erst vor Red Dead Redemption 2 jetzt dann nochmal Red Dead Redemption reingelegt und es ist ja so unfassbar schön gepatcht worden. Also da könnten sich die anderen Konsolenhersteller was abschauen, wie man das macht. Genau. Da brauche ich keine Classic-Version aus Plastik mit einer Emulation, sondern das können die großen Konsolen ja eigentlich auch leisten. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass da was kommt. Und die ganzen anderen Sachen so, die außerhalb passieren, es gibt ja auch ein C64 Classic und solche Geschichten.
Auch der ist inzwischen brauchbar. Also alles wird, es kann natürlich auch echt sein, dass sich Sony gesagt hat, ey, komm, steck da bloß keine Arbeit rein, am Ende wird's gehackt und die machen das alles schon dann. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es ist halt für die Marke eigentlich ja nicht gesund, einfach mal ein Produkt auf den Markt zu schmeißen, wo jeder merkt, dass da keine Liebe drin steckt.
Und gerade weil die Fans so viel Liebe für die PlayStation 1 halt haben, das ist ja eben das Fatale daran. Na gut, ich glaube, wir haben es ausführlich dargelegt, für wen das was sein könnte, für den Großteil eher nicht. Ich würde auch sagen, dazu plädieren, das nicht zu unterstützen, wenn da so wenig Liebe drin steckt und da mit dem Geldbeutel abzustimmen und zu sagen, nö, dann schaue ich lieber auf einem Flohmarkt nach einer alten PlayStation oder so und schaffe mir die Originalhardware nochmal an, da ist man, glaube ich, besser beraten.
Ja, wer sich dann noch dafür interessiert, wie es damit weitergeht oder noch weiterführende Fragen hat auf Nerd- und Geek-Level, kann mich einfach auf Twitter anhauen, @avavi.
Genau.
Und da fragen. Ich werde das weiter im Auge behalten.
Genau. Und auch bei uns auf dem Discord bist du auch anzutreffen. Da haben wir auch einen kleinen Retro-Kanal. Da ist der ideale Ort dafür, auch für Diskussionen und weiterführende Sachen. Wunderbar. Dann empfehlen wir noch euren Testvideo bei Golem Retro dazu auf golem.de.
Ganz genau. Das ist erschienen jetzt am 2. Advent. Mhm. Wir machen ja immer zu jedem Advent eine Golem Retro Adventsfolge und das ist jetzt ein Spezial extra zur PlayStation Classic gewesen. Folge 1 war Need for Speed 3, wer sich daran noch erinnert. Hot Pursuit, auch eine hervorragender Titel, der viel Anklang gefunden hat und viel Nostalgie geweckt hat.
Bis heute mein Lieblings-Need for Speed, die Hot Pursuit.
Ja.
Marke.
Ja. Auch meins.
Sehr schön. Wir verstehen uns, Michi. Also dann bis zum nächsten Mal hier bei Insert Moin. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Vielen Dank an dich und bis morgen. Tschüss.
Vielen Dank auch von mir nochmal und ciao.